Heute geht es um die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kurzer Satz, kann jeder behalten, das ist kein Problem. Aber das Problem ist das, dass aus dem Zusammenhang gerissene, kurze Bibelworte ganz leicht missverstanden werden und was noch schlimmer ist, dann natürlich auch missbraucht. Deshalb lesen wir den ganzen Zusammenhang in Markus Evangelium Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Wir können folgen dort in beliebigen Sprachen. Ja, auch nur Nordhessisch haben wir noch nicht als Übersetzung auf dem Beamer, wird noch eingeführt demnächst. Und sie kamen zu den Jüngern. Sie, das sind Jesus und Petrus und Jakobus und Johannes, sie waren nämlich in einer besonderen Erfahrung auf dem sogenannten Berg der Verklärung, kommen jetzt zurück zu den anderen Jüngern und sehen, was da los ist. Sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, Jesus sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wenn er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er, Jesus, aber antwortete ihnen und sprach: O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Sie brachten ihn zu ihm. Und zugleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, Jesus heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus sprach: Diese Art kann nur durch nichts ausfahren als durch Beten. So fremd die Geschichte ist, sie ist uns ganz, ganz nah. Das kennt jeder. Die schlimmsten Nöte, die einen umtreiben, sind in der Regel die Nöte mit den geliebtesten Menschen. Das macht einen so ohnmächtig. Eigene Not ist auch schlimm, aber die Nöte mit den geliebten Menschen, wie bei diesem Vater mit seinem Sohn. Jahrelang diese Not. Keine Hilfe. Und auch das andere ist ja sehr nah. Die Enttäuschung an den Christen, um es mal so zu formulieren. Er kommt und trifft Jesus nicht, sondern wendet sich an die Jünger, bittet um Hilfe und sagt, sie können nicht helfen. die Enttäuschung an den Christen. Auch das ist eine schlimme und traurige Alltagserfahrung. Und wir konzentrieren uns heute auf den Kern dieses Berichtes, auf den Hoffnungskern. Diese verzweifelten Menschen, gequält von der Lebensnot, und diese enttäuschten Menschen, enttäuscht von Menschen, von denen sie Hoffnung erwartet hatten, die es nicht bieten konnten, die kommen zu Jesus. Denn das ist die Mitte dieser Geschichte. Jetzt kommen Vater und Sohn zu Jesus. Und das hilft weiter. Und das ist in all diesen Nöten, die wir erkennen, das Wichtigste. Wir müssen zu Jesus selber kommen. Wir konzentrieren uns heute, um die Jahreslosung zu verstehen und hoffentlich für dieses Jahr wirklich als ein Leitwort zu leben. Was das bedeutet, wird hoffentlich jetzt klar, wenn wir das betrachten. Was heißt das, mit dieser Jahreslosung zu leben? Wir konzentrieren uns auf die Sätze Nummer 23 und 24 hier. Also der Vater sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Das ist herausfordernd. Nach all der Enttäuschung. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und dann kommt dieser Satz von Jesus, von dem ich mal vorweg sagen will, der treibt Menschen in die schiere Verzweiflung und scheint alles noch viel schlimmer zu machen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt, da oben auch. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich von dem, der da glaubt. Die erste Frage, die wir stellen wollen hier, um zu verstehen, was hier passiert ist, von wem redet Jesus hier eigentlich? Wen meint er? Wen hat er im Blick? Wir verstehen ja zunächst diesen Satz ja immer so, dass er zu dem Vater spricht. Der kommt da mit seiner Not und mit seiner Bitte und seiner Enttäuschung und jetzt mit seiner Herausforderung, wenn du kannst, wenn du etwas kannst, dann hilf, erbarm dich und hilf uns. Und wir hören ja den Satz, muss ich gestehen, das ging mir auch immer so, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, als die Aufforderung, ja, wenn du nur wirklich glauben würdest, dann wären dir alle Dinge möglich. Sehen Sie, und das ist ein Missverständnis. Das Missverständnis liegt sehr nahe, weil unser Verständnis von Glauben ist natürlich geprägt von unserer Auffassung von der Welt und von unserem eigenen Leben. Und wir sind alle Kinder unserer Zeit und seit einigen Jahrhunderten, besonders in den Bereichen, in denen wir hier leben, in Europa, sind wir total geprägt von dem, was ein bedeutender gegenwärtiger Philosoph genannt hat, die abgeschlossene Diesseitigkeit. Das heißt, wir denken immer an uns. Glaube ist das als eine seelische Empfindung, die ich habe, eine Haltung. Und deshalb ist das Nächste, ich glaube, ich vermute, ja, ist unsicher, ich halte für wahr, das ist schon stärker. Ja, ja, gut, aber das soll nicht nur im Kopf sein, sondern auch im Herzen sein, mit der Haltung. Ich steigere mich hinein und das nennt man dann Selbstbeeinflussung, Autosuggestion. Wir sehen uns und mit unserem seelischen Erleben und unserer Haltung, wer sind wir? Glaube ich? Vertraue ich? Habe ich diese intensive Haltung? Ist die intensiv genug? Sollte die intensiver? Das ist eine ganze Weltphilosophie von der Kraft des positiven Denkens. Sind ja auch immer Teilwahrheiten drin. Weiß ja jeder. Wenn man sich konzentriert auf etwas und mit positiver Kraft und so weiter, natürlich hat das hat mobilisierende, seelisch mobilisierende Wirkung, als wenn man Kaffee trinkt. Kommt zwar keine neue Kraft von außen zu, aber die vorhandene Kraft wird noch einmal mobilisiert und deshalb entfalten daraus viele ganze Lebenskonzepte und Lebenshilfe, Programme, Und das prägt uns. Und so hören wir diesen Satz von Jesus. Alle Dinge sind möglich, denn wenn du wirklich glauben würdest und so, und dann steigern sich Leute rein. Und das Ergebnis ist in der Regel ein schrecklicher Absturz. Irgendwann. Irgendwann platzt der Ballon. Man pumpt sich auf seelisch und dann irgendwann kracht das Ganze zusammen. Zwischendurch gibt es natürlich auch Erfahrungen anderer Art, positiver Art, die einen darauf bestärken wollen. Sehen Sie, Jesus redet hier nicht von dem Mann und nicht von den Menschen und dem Glauben als einer seelischen Haltung, die wir in uns hochkochen, als einer Selbstbeeinflussung, die wir aber stärker haben müssten, wenn wir wirklich glauben und wirksam glauben sollten. Sondern er redet zuerst von sich selber. Wieso? In der Bibel ist Glaube nämlich nie eine abgeschlossene Haltung im Menschen selber, sondern Glaube ist immer eine Gemeinschaftserfahrung, eine Lebensbeziehung. Die Bibel kann nie und denkt nie den Menschen isoliert und die Welt isoliert in einer Abgeschlossenheit, wie wir das gewöhnt sind, sondern immer nur vom Schöpfer her. Glauben ist die Vertrauens- und Lebensgemeinschaft mit dem Schöpfer, dem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat und erhalten hat, der in Liebe sich uns zuwendet, der im Bund mit seinem Volk Israel und mit den Menschen leben will. Das ist Glaube. Glaube ist Lebensgemeinschaft und Vertrauen. Und so beschreibt Jesus sein eigenes Leben. Er sagt einmal, das ist meine Speise, dass ich den Vater, Willen des Vaters tue. Er lebt wie niemand anders in einer vollkommenen Lebensgemeinschaft mit Gott. Und weil er der Mensch gewordene Gott ist, jetzt in der Sichtbarkeit liegt, betet er. Ja, er betet auch, er redet zum Vater. Das heißt, bei ihm ist Vertrauen da auf die unsichtbare Wirklichkeit des ewigen Gottes. Aber bei ihm ist nichts, was trennt. Da ist kein Zweifel, da ist kein Misstrauen, da ist nichts Trennendes und Trennendes, das nennt die Bibel Sünde. Das ist Glaube. Glaube ist die Lebensgemeinschaft in ungeteiltem und ungestörtem Vertrauen zum lebendigen Gott. Und so lebt und wirkt Jesus aus dieser totalen Gemeinschaft, die so eng ist, wie kein anderer Mensch sie je hatte und je hat. Deshalb redet der Hebräerbrief davon, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus redet hier zuerst von sich. Fordert uns nicht rauf und sagt, wenn du richtig glaubst, nur glaub mal richtig, schreiß sie zusammen. Sondern er begegnet dem Vater in seiner Verzweiflung als der, der in der vollkommenen Vertrauensgemeinschaft mit dem Vater liebt, dem alle Dinge möglich sind. Das ist das Erste, dass wir das begreifen, dass wir rauskommen aus einer so total schiefen Auffassung. Ich sage noch mal, man muss Verständnis haben dafür. Wir sind viel mehr Kinder unserer Zeit, als uns allen lieb ist. Und unsere Zeit ist geprägt davon, von dieser abgeschlossenen Diesseitigkeit. Immer nur denken zu wollen, ich und ich und ich. Gott kommt so am Rande irgendwo als Wunsch oder als Vorstellung. Auch, aber wir denken immer zunächst von uns. Nein, sagt Jesus. Glaube ist zuerst immer, wem glaube ich? Nicht meine Haltung, sondern auf wen vertraue ich? Ist der lebendige Gott, der mich geschaffen und erhalten hat, der mich erlöst hat? Lebe ich in einer Gemeinschaft mit ihm? Was steht dazwischen? Was trennt mich von ihm? Nicht nur Zweifel, sondern Sünde. Da, wo wir lebensmäßig gegen Gottes Willen und ohne ihn leben, ist eine Mauer zwischen uns. Da sind wir ganz und gar bestimmt von den Hilflosigkeiten, Verzweiflungen und Nöten unseres Lebens, ohne dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. So, das ist das Erste. Das muss man verstehen, denn die Reaktion, die darauf kommt, die erklärt sich daraus. Daraufhin heißt es dann also erst, Jesus sprach, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Sofort, das ist das Zweite jetzt, sofort schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die zweite Frage, die uns helfen soll, den Text, das Wort zu verstehen, heißt, warum schreit der Vater? Warum schreit er? Ich finde es ausgesprochen schade, dass bei der Formulierung dieser Jahreslosung das nicht dabei steht. Das ist kein Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, den man so dahin sagt als einen nachdenklichen Debattenbeitrag. Nicht selten ist dieser Satz gebraucht worden als in großer Ruhe und Selbstgewissheit. Naja, es gibt Leute, die glauben, ich auch irgendwie. Aber so kann ich natürlich nicht glauben. Wir haben ja auch manchmal eine Haltung, dass wir unsere Skepsis, unsere Zweifel vor uns hertragen wie Orden, dass man damit kokettiert. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass Menschen geradezu beleidigt sind, wenn man ihnen aus ihrem Unglauben hilft. Als sind meine Zweifel so einfach, als dass du dir anmaßt, die beantworten zu können. Nicht? Wir sind ja klug und wir sind auch nicht so dumm und arrogant, dass wir meinen, man könnte Gewissheit haben. Das ist alles, wir haben immer Zweifel. Das heißt, wir finden unsere Zweifel, unseren Unglauben schick. Das ist nicht gemeint hier. Das ist kein philosophisch skeptischer Satz, den der einwirft in die Debatte, sondern es ist ein Schrei. Warum schreit er? Das Erste ist natürlich hier ganz naheliegend, das ist der Schrei der Verzweiflung. Er ist der Schrei der Verzweiflung. So viel Not, so viel mit dem eigenen Leben und dem Leben des geliebten Sohnes, so viel bittere Enttäuschung mit den Jüngern von Jesus, die nicht helfen konnten. Nur die brennende Not treibt die noch dahin, dass er nicht aufgibt und überhaupt noch mal jetzt zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann erbarm dich und hilf. Und dann dreht Jesus das rum und er begegnet diesem Mann als der, der in der vollkommenen Vertrauensgemeinschaft mit dem ewigen Gott lebt. Und dem alle Dinge, der schafft, was er sagt, dem alle Dinge möglich sind. Das ist es, das Wesen. So heilt er Kranke, so weckt er Tote auf. Er schafft, was er sagt. Er ist das Schöpfungswort Gottes in Person. Er handelt total aus der Einheit mit dem Vater. Und da sagt der Mann, ja, ich vertraue mich dir an. Der Schrei der Verzweiflung, er schmeißt sich mit all seiner Not, mit all seiner Bitterkeit, mit den Schmerzen, mit der ganzen Enttäuschung auf Jesus und mit seiner Widersprüchlichkeit, mit seiner Zerrissenheit. Im Angesicht von Jesus kapiert er, dass er es nicht ist, der in dieser völligen Vertrauensgemeinschaft mit dem ewigen Gott lebt und aus dieser Schöpferkraft handeln kann. Er hat kapiert, dass auch bei den Jüngern das nicht der Fall war. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der in einer Gemeinschaft mit dem ewigen Gott lebt, ohne dass dazwischen beeinträchtigende Sünde ist und Zweifel Trennendes ist. Eins mit dem Vater ist nur der Sohn Jesus Christus. Nur er. Deshalb sind ihm alle Dinge möglich. Und die Antwort des Vaters, er schreit sein ganzes Elend raus. Wenn wir uns das vielleicht merken für dieses Jahr, wenn diese Jahreslosung zitiert wird, weiß gar nicht, wie man das machen soll. Ich geniere mich ja auch, das so zu tun hier. Weil das passt, der passt ja auch in einen Rahmen eines Gotteslinien. Dieser Satz ist nur wahr, wenn er geschrien wird. Er schrie, der Vater. Sofort schrie. Das war eine spontane Reaktion auf das, was Jesus ihm anbietet. Er schreit, er weiß nur eins, ich schmeiß mich voll Vertrauen ganz auf dich. Und er schreit zugleich, meine Not ist ja nicht nur die Not des Sohnes, sondern auch, dass ich mein Unglaube, was ist Unglaube? Und Unglaube ist viel zu harmlos, ist nicht nur, dass ich zweifle. Unglaube ist die gestörte Vertrauensbeziehung zu Gott, dass in meinem Leben Sünde ist, die mich von Gott trennt, die eine Beleidigung für den heiligen Gott ist. Und er schreit, hilf meinem Unglauben. Was heißt das? Es heißt nicht, hilf meinem Unglauben, dass er ein bisschen, dass es ihm besser geht. Hilf mir von meinem Unglauben, heißt das. Hilf mir raus aus diesem aus dieser gestörten Gottesbeziehung, aus diesem Misstrauen, das ich Gott gegenüber habe, das sich ja immer äußert. Da, wo wir Gottes Gebote mit Füßen treten, wo wir ihnen nicht folgen, ist das ein Akt des Misstrauens. Wir glauben Gott nicht, dass seine Wegweisung zu einem erfüllten Leben führt. Wir wissen es besser. Das ist Unglaube. Wir rechnen mit allen Faktoren in dieser Welt, mit unseren eigenen Möglichkeiten und wollen die entwickeln. Ist ja alles okay, aber es ist Unglaube. Wir brauchen ihn nicht als die Mitte des Lebens. Und der Schrei dieses Mannes ist aus der Verzweiflung natürlich. Ich werfe mich mit meiner Zerrissenheit, mit meiner Trennung von Gott auf dich. Hilf mir aus meinem Unglauben, in meinem Unglauben. Hilf mir in meinem Unglauben. Ich vertraue dir. Nun gibt es etwas sehr Interessantes in der Bibel, das man nicht übersehen darf. Oh, sonst können wir diesen Satz nicht richtig verstehen. Da Paulus formuliert das im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15 einmal so. Er sagt, er redet von denen, die Vergebung der Sünden bekommen, angenommen haben durch Jesus, den Gekreuzigten. Und jetzt Kinder Gottes, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, sagt der Römer 8, Vers 1. Und dann beschreibt er, was das bedeutet, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, dass Gottes Geist uns erfüllt. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, sagt er. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und dann sagt er in Vers 15, Römer 8, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft bekommen, damit wir uns fürchten, wieder fürchten sollen, sondern einen Geist der Kindschaft, der Sohnschaft bekommen, durch den wir schreien, Abba, lieber Vater. Luther übersetzt das mit Rufen. Dort steht das gleiche Wort wie hier. Das ist ein interessantes griechisches Wort, das heißt nämlich kratzen. Ja, hört sich wie kratzen an. Kratzen. Und das ist schreien. Es ist nicht das Rufen, das so geordnet und so, ich rufe mal jemanden und so. Es ist das Rausschreien. Das gleiche Wort, das hier steht bei dem Vater. Sofort schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wie kann er das? Was passiert in dem Augenblick? Jesus ist ihm begegnet, Jesus hat zu ihm gesprochen, Jesus hat ihm gezeigt, wer er ist, er, der Sohn Gottes, der in der Gemeinschaft des vollen Vertrauens mit dem Vater steht und lebt und handelt wie kein anderer. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Der Mann begegnet Jesus und dem Wort von Jesus. Und die Antwort ist, der Wirkung dieses Wortes von Jesus, dass er schreit, sein Vertrauen rausschreibt und seine ganze Not rausschreibt. Er möchte jetzt gerettet werden aus seinem Unglauben. Er möchte jetzt, dass alles, was trennt, was ihn von Jesus trennt, rauskommt. Hilf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er weiß ja genau, niemand kennt sich selber. Und wenn man in sich selber hineinschaut, dann sieht man diese ganze Zerrissenheit. Man zweifelt an sich selber. Glaube ich wirklich, was meine ich? Denke ich eigentlich das, was ich sage? Empfinde ich das zutiefst oder habe ich nicht doch noch was ganz anderes auf der Pfanne da? So, er weiß es ja gar nicht. Es geht ihm genauso wie dem Petrus später am See, als er auferstanden war. Hast du mich lieb? Dreimal fragt Jesus sie. Beim dritten Mal verzweifelt der Petrus, weil er genau weiß, er erinnert sich. Ich habe so oft gesagt, dass ich auf keinen Fall ihn verrate. Und was kann man schon auf meine Aussagen? Ich kenne mich ja gar nicht. Dann sagt er, du weißt alle Dinge, sagt der Jesus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt, er schmeißt sich auf Jesus, weil er spürt, ich weiß gar nicht selber, wer ich bin. Nur er ergründet die Tiefen meines Lebens, er kennt meine Sünde, er kennt meine Trennung, er kennt meine Zweifel, er kennt meine Selbstverliebtheit, er kennt, dass ich selbst noch mit meinen Sünden kokettiere und auf meine Zweifel stolz bin. Er kennt es, du weißt alle Dinge. Hilf meinem Unglauben. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. So wie Paulus das im Römer 8 dann sagt, denn Gott ist einer, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und als Jesus zu diesem Mann spricht, da wirkt Gottes Geist selber im Worte Gottes, dass Jesus ist und spricht. Und die Wirkung des Heiligen Geistes bewirkt in diesem verzweifelten Mann, in diesem enttäuschten Mann, den Schrei, den nur der Heilige Geist Gottes in uns bewirken kann. Den Schrei des Vertrauens, des Urvertrauens des geliebten Geschöpfes Mensch. Aber lieber Vater, schreit der Heilige Geist in uns. Und so dürfen wir schreien. So dürfen wir unsere ganze Verzweiflung, unsere Zerrissenheit, runterkommen lassen. Die ganze Not auch um die geliebten Menschen, die ganze Hilflosigkeit, die uns krank macht, die uns die Tränen raustreibt, bis wir keine Tränen mehr haben. Und wie viele kennen diese Not um geliebte Menschen wie dieser Mann? Und wie viele kennen die Enttäuschung an Leuten, die helfen sollten und nicht helfen konnten? Da sind wir in einer Solidargemeinschaft von Menschen, die guten Willens sind und gerne helfen möchten und oft nicht helfen können. Wir Christen sind oft eine bittere Enttäuschung für hilfesuchende Menschen. Das gehört zum Schwersten. Ja, wir sind. Jetzt keine Zeit darauf einzugehen, die Geschichte endet ja damit, dass diese Jünger dann mit Jesus reden. Warum konnten wir es nicht? Sie müssen ja dann ihre Probleme bei Jesus nochmal hinschmeißen und abladen. Aber wir sind jetzt nur bei der Mitte dieses Stücks. Sehen Sie, was ist das für ein wunderbares Wort, das wir für dieses Jahr haben. Nur lasst uns darauf achten, dass es nicht zu einem philosophischen Geschwätz wird, zum Kokettieren des Unglaubens, der noch stolz auf seine Zweifel ist und damit rumspielt und sich darin wohlfühlt. Wo Gottes Geist unser Herzen anrührt, wo Jesus zu uns spricht, da ist die Reaktion der spontane Schrei. Wir schreien die Verzweiflung und Not raus, aber es ist der Schrei, den allein der Heilige Geist in uns weckt, damit wir voll Vertrauen uns ihm hinschmeißen können. Aber, lieber Vater, das ist das eine. Und da möchte ich euch allen das Mut machen. Wir müssen nicht diesen Satz irgendwie total abgeklärt verstehen. Vielleicht ist er nicht zum Verstehen da, aber er ist zum Nachschreien. Er ist zum Nachschreien. Ich weiß ja gar nicht, was ich denken soll. Vorgestern ein Buch von einem Pfarrer in der Schweiz, über 100 Jahren, einem ganz unscheinbaren Dorf, der erweckt, in seiner Gemeinde eine Erweckung erlebte und die dadurch passierte, dass mitten im Gottesdienst plötzlich Leute anfingen zu schreien. Das macht man nicht in keinem Gottesdienst. Aber was würde passieren, wenn der Heilige Geist verzweifelte Herzen unter uns anrührt und die Macht der Selbstkontrolle und all das nicht mehr so ist, sondern dass man dann sagt, ich habe nur ein Verlangen, die Not meines Herzens voll Vertrauen ihm hinzuschreien. Herr, nimm meine Not mitsamt meinem ganzen Unglauben, meiner Gottesferne. Ich vertraue dir, darin besteht das Vertrauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist eine, das gilt für uns, für die, die wir Jesus nachfolgen, die wir ihn kennen. Und ich hoffe doch, dass es die meisten von uns sind, die ihn so kennen und die so voll Vertrauen mit ihm leben wollen. Aber das Zweite gehört dann auch dazu. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Satz jetzt das ganze Jahr lang abgedruckt und immer wieder mal genannt im ganzen Land, in Kirchen und Gemeinden vorkommt, dann wünsche ich mir, dass auch der Zusammenhang passiert. Denn dieser Schrei des Vertrauens, des Urvertrauens, ich glaube, hilf meinem Unglauben, war die Antwort auf das Wort von Jesus. Und deshalb gibt es nichts Wichtigeres für unser Land, auch für unsere Kirchen, auch für unsere Gemeinschaften, als dass Jesus bekannt gemacht wird, so dass Menschen ihm begegnen und seine Stimme hören. Denn allein wenn er zu den Herzen redet, ist die Antwort unserer verzweifelten Herzen der Schrei, der Antwortschrei des Urvertrauens. Deshalb habe ich zwei Hoffnungen, die sich mit diesem Wort verbinden. Für uns innerhalb der Gemeinde, dass wir diese Ursprünglichkeit des Glaubens aus dem Heiligen Geist erfahren. Den Schrei des Glaubens, der Jesus antwortet, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich will weg von meinem Unglauben, ich will mich nicht länger darin baden wie in einer warmen Brühe, ich will nicht mich damit zieren, ich will nicht stolz wie ein Gockel rumrennen und mit meinen Zweifeln hausieren gehen, wie ich doch so intelligent bin, dass ich nicht wie die Doofen, die das alles leichtfertig schlucken, was ihnen da in der Bibel gesagt wird. Mach mich frei von meinem Unglauben, dass ich dir allein vertraue, mein Leben verstehe, ganz und gar aus dem, der mich geschaffen und erhalten und geliebt und erlöst hat und der mein Vater ist. Aber, lieber Vater, dass das in uns lebt und wir das in Anspruch nehmen. Aber dass daraus auch das Verlangen wächst, das müssen die anderen auch wissen in Kassel. Dazu müssen wir Klartext sagen. Sie müssen Jesus kennen. Sie müssen Jesus hören. Und Jesus hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Deshalb hat er uns gesandt. Er will, dass wir seine Zeugen sind. In Kassel, in Deutschland, in dieser Welt, die so aus 1000 Wunden blutet und für die es keine Rettung gibt, wenn Jesus nicht ihr Retter wird. Was für ein Wort. Der Urschrei des Vertrauens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ach Herr, rede so zu unseren Herzen, dass wir schreien können wie dieser Vater. Du bist der Sieger. Amen.